Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Wo auch immer Sie sind im Podcastland, willkommen zurück. Heute etwas verspätet, eigentlich wollte ich den Podcast schon gestern aufsprechen, aber ich war gestern wirklich mit der Weihnachtsdeko beschäftigt. Ja, das ist ja sozusagen so, dass jetzt die Weihnachtszeit beginnt oder die Adventszeit und da muss ja doch alles ein bisschen geschmückt werden, damit es ja eben zu Hause gemütlich ist. Und da war ich eben wirklich den ganzen Nachmittag gestern beschäftigt, Weihnachtssterne anzubringen, Lichter anzubringen und eben die Deko auszupacken. Aber heute will ich das ja mal nachholen und wir sprechen heute über die 10 häufigsten Fehler oder Versäumnisse im Zusammenhang mit Rückenschmerzen. Das sind also wirklich Dinge, die passieren, die ich in der Praxis erlebe, die ich also zusammengetragen habe. Und ich will auch zeigen, wie man diese Fehler vermeidet, worauf man achten sollte, um eben möglichst schnell wieder fit zu werden, zurück zum Job, zurück zur Aktivität, zurück zum Sport, ne, damit man wieder die schönen Dinge des Lebens genießen kann und sich nicht mit Schmerzen rumquält. So, und jetzt mal zu den Fehlern. Also in meinen Augen, Fehler Nummer 1 ist zu langes Warten auf Besserung. Viele hoffen durchaus wochenlang auf spontane Besserung, so nach dem Motto, was von allein gekommen ist, muss auch von allein wieder gehen. Das stimmt auch, Natur heilt. Die Frage ist halt immer, was ist so die Ursache der Schmerzen? Und da will ich mal so als Anhaltspunkt so ein paar Fragen geben, die man sich selbst sozusagen stellen kann, um eben Schmerzen richtig einzuordnen. Die erste Frage ist natürlich, wie sind die Schmerzen entstanden? Habe ich denn irgendwas gemacht? Habe ich Sport getrieben? Habe ich mich irgendwie verhoben? Eine komische Bewegung? Vielleicht eine Dehnung? Also irgendeine Ursache, die darauf hindeutet, dass vielleicht irgendwas Muskuläres passiert ist. Oder eben auch schon was anderes. Vielleicht doch irgendwie was an der Bandscheibe. Also diese Ursachenforschung kann man eben sozusagen selbst betreiben, indem man halt analysiert, Charakter des Schmerzes auch. Ne? Ist das ein brennender Schmerz, ein stechender Schmerz, ein dumpfer Schmerz? Dann natürlich auch die Lokalisation des Schmerzes. Ist es ein Schmerz im unteren Rücken, im Gesäßbereich oder strahlt er aus ins Bein? Und man kann natürlich auch fragen, wann sind die Schmerzen am stärksten? Sind die Schmerzen am stärksten im Sitzen oder Stehen oder Gehen? Ist sozusagen meine Wegstrecke begrenzt? Kann ich nur ein paar Meter gehen und dann fängt der Schmerz an? Und wie stark sind die Schmerzen? Sind das so Schmerzen, die, sagen wir mal, nicht so stark sind, auf so einer Skala von 1 bis 10, vielleicht so 1 bis 3? Oder sind das doch stärkere Schmerzen, die dann schon Richtung 6, 7 gehen? Und hatte ich solche Schmerzen auch schon mal oder sind die Schmerzen ganz plötzlich entstanden? Vielleicht auch eben am nächsten Tag beim Aufstehen, da plötzlich der Schmerz. Oder haben sich die Schmerzen mehr so langsam aufgebaut, über Wochen immer stärker geworden? Man muss halt eher aufmerksam sein, wenn Schmerzen akut entstanden sind. Ohne, sagen wir mal, Vorwarnung, plötzlich starker Schmerz und der Schmerz persistiert über 2 Wochen, ohne dass eine Besserung eintritt, trotz Schmerzmedikamente und man eigentlich sozusagen zu Hause bleiben müsste wegen der starken Schmerzen, dann sollte man schon einen Arzt aufsuchen. Weil unbehandelte Schmerzen über längere Zeit, die können natürlich auch dazu führen, dass man sich irgendwie ein falsches Gangbild einprägt, weil dadurch vielleicht weniger Schmerzen da sind, dass man halt dann doch irgendwie anfängt zu humpeln oder ähnliches, Entlastungshaltung einnimmt, Schiefhaltung, vielleicht nach vorne geneigt oder zur Seite geneigt. Dadurch entstehen Muskelverhärtungen, dadurch entstehen auch Faszienverklebungen. Und so wird vielleicht aus einem einfachen Schmerz ein immer komplizierterer Schmerz. Und das droht dann auch irgendwann mal halt so eine gewisse Chronifizierung. Und natürlich ist auch das Risiko da, dass der Schmerz dann halt schwieriger zu behandeln ist. Also bestimmte Schmerzen sollte man schon rechtzeitig abklären, und zu diesen zählen also wirklich starke Schmerzen, die halt mehr als 5 Punkte auf der Skala bringen, die halt wirklich bewegungseinschränkend sind, wenn man in den Spiegel guckt, eine Schiefhaltung hervorrufen und wo halt Ibuprofen oder ähnliche Medikamente keine Hilfe bringen, dann eben rechtzeitig einen Arzt aufsuchen. Der Arzt kann dann entsprechend diagnostizieren und sicherstellen, dass nichts, wie soll man sagen, Schlimmes vorliegt, sondern ein sogenannter nicht spezifischer Rückenschmerz, und kann entsprechende Therapie verordnen, wie eben Krankengymnastik, wo dann auch die Übungen gemacht werden, die dann wirklich eine Linderung bringen können. Die Frage ist ja, welche Patienten sind besonders betroffen von diesem Fehler, warten auf Besserung? Das sind vorwiegend ja so leistungsorientierte Menschen, vielleicht auch Sportler, die keine Ausfallzeiten riskieren wollen, oder eben halt Menschen, die besonders angespannt sind in ihrem Job und sich keine Ausfallzeiten leisten können, die dann halt der Meinung sind, wir müssen jetzt hier durchhalten. Aber dieses Durchhalten kann durchaus eben ein Fehler sein und Probleme eher verstärken als lösen. Der zweite Fehler, der gemacht werden kann, ist halt fehlende Diagnostik trotz Warnzeichen. Wir haben gleich vorhin schon bereits angedeutet, es gibt den sogenannten nicht spezifischen Rückenschmerz, der lediglich durch Muskelverspannung, vielleicht Faszienverklebungen bedingt ist. Aber es gibt auch den spezifischen Rückenschmerz, der eine klare Ursache hat, wie zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall oder eine Einengung des Wirbelkanals. Also wenn man dann wirklich Beschwerden hat, die eben ausstrahlen, nicht nur auf den Rücken begrenzt sind, sondern vielleicht ins Bein oder in den Arm. Vielleicht besteht auch ein Taubheitsgefühl oder ein Kribbelgefühl oder eine Gangunsicherheit oder ein Kraftverlust. Dann ist es auf alle Fälle wichtig, möglichst frühzeitig einen Arzt aufzusuchen, damit dieser eben eine entsprechende Diagnostik einleiten kann, was ja meistens ein MRT ist. Ein dritter häufiger Fehler ist, Dr. Google oder heutzutage auch eine KI, das ChatGPT. Es ist sicherlich gut, sich im Internet zu informieren, da kriegt man schon durchaus auch verwertbare Informationen. Aber das Problem ist ja halt, man muss wirklich die richtigen Fragen stellen, damit man auch die richtigen Antworten bekommt und dabei auch die Beschwerden entsprechend richtig beschreiben. Und immer daran denken, dass im Internet auch die KI, auch wenn sie so nett klingt, es gibt ja halt heutzutage auch eben die entsprechende Audiofunktion, wo man sich wirklich mit der KI, mit einer gewählten Stimme gut unterhalten hat, und wenn man dann halt dabei ist, vergisst man durchaus, dass dahinter nur ein Computer steckt und nicht ein wirklicher Mensch, der einem die Antworten gibt. Und der kann vor allem einen nicht untersuchen. Das heißt, er ist wirklich darauf angewiesen, auf das, was wir sozusagen eingeben, um daraus eben die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Und das ist schon auch ein gewisses Risiko, weil er kann, wenn er die Informationen falsch verarbeitet bzw. nicht richtig wichtet, dann eben zu falschen Diagnosen führen und dann letztendlich auch eine, ja, wie ich mal sagen, falsche Therapie empfehlen. Und man wiegt sich vielleicht in Sicherheit, dabei ist doch schon eine Red Flag aufgetaucht, wo man halt doch eher den Arzt aufsuchen sollte, weil eine entsprechende Diagnostik angezeigt ist. Also Dr. Google und der ChatGPT, man kann sich informieren, aber man sollte schon durchaus halt im Hinterkopf behalten, dass da wirklich nur ein Computer ist, der eben die eingegebenen Daten analysiert und eine entsprechende Antwort daraus regeneriert, und dass auch nicht immer sicher ist, dass dies wirklich der entsprechenden wirklichen Diagnose entspricht. Also im Zweifel dann doch lieber den Arzt aufsuchen und dem halt die entsprechenden Fragen stellen. Der vierte Fehler, den man machen kann, ist die Selbsttherapie. Also wir hatten schon gesagt, bei Fehler Nummer 1, wenn man eben zu lange wartet, ist man durchaus geneigt, weil man eben unter Zeitdruck steht, vielleicht keinen Termin hat, wo man eben den Arzt aufsuchen kann oder welchen Grund auch immer. Und man denkt, okay, ich schaue mal im Internet, bei YouTube, was kann ich denn so für Übungen machen? Aber da sind die Übungen meistens schon eben nach der entsprechenden Diagnose klassifiziert, und ja, die Frage ist ja halt, hat man schon mal die richtige Selbstdiagnose gestellt, um dann eben auch die entsprechenden Übungen machen zu können. Das zweite ist halt, ja, die Übungen werden da einem vorgeführt und man macht die irgendwie nach. Macht man die denn richtig nach? Man hat ja keine richtige Kontrolle. Ja. Man kann ja zwar so im Spiegel gucken oder ähnliches, aber auch das ist schon nicht so einfach, weil von außen, zum Beispiel ein Physiotherapeut, hat ja einen ganz anderen Blick drauf und kann einen in den Übungen verbessern. Denn man macht ja leicht eine Ausweichbewegung oder etwas Unkontrolliertes, wo man denkt, die Übung wird dadurch ein bisschen leichter oder man denkt nicht so hundertprozentig darüber nach, wie die Übung auszuführen ist, versucht sie nachzumachen. Das hat auch schon sehr viele Risiken, wenn man einfach nur nach YouTube-Videos versucht, Übungen durchzuführen. Ich würde immer empfehlen, zunächst einen Physiotherapeuten aufzusuchen, wenn man eben die entsprechende Überweisung hat. Also zuerst Arzt, dann Physiotherapeut. Der Physiotherapeut zeigt einem die Übungen, man macht die Übungen nach, der Physiotherapeut kontrolliert, ob man die Übungen richtig macht und dann kann man die natürlich dann auch, wenn man die Übungen wirklich gut drauf hat, auch zu Hause selbst durchführen, um sich vielleicht auch mal den Weg zu den Physiotherapeuten zu sparen. Aber die erste Adresse sollte schon der Physiotherapeut sein, der einen bei den Übungen überwacht, auch ein bisschen motiviert und dann dafür sorgt, dass die Übungen auch wirklich korrekt ausgeführt werden. Der fünfte Fehler, den man machen kann, ist die unregelmäßige Therapie. Man hat Zeitdruck, man schaut in den Terminkalender und denkt, okay, wann kann ich denn jetzt zum Physiotherapeuten gehen? Und letztendlich wird das vielleicht nur auf eine Übung pro Woche reduziert. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Also man muss sich mal vorstellen, man trainiert für irgendetwas, wie zum Beispiel einen 10-Kilometer-Lauf oder einen Halbmarathon oder einen Marathon oder einen Triathlon. Und man geht halt nur ja, zweimal die Woche zum Training. Das kann natürlich nichts werden. Weil das Problem ist ja halt, jedes Training, egal welcher Art, ob eben ein Lauftraining oder ein Radtraining oder einfach nur ein Training zur Stabilisierung der Rückenmuskulatur, wird ein Reiz gesetzt auf den Muskel. Und dieser Reiz muss vom Muskel verarbeitet werden. Das tut er auch. Meistens führt der Reiz erstmal zu einer gewissen Schwächung, auf die der Körper reagiert und dann vielleicht Muskelfasern verstärkt, die Fibrillen vermehrt, dass der Muskel auch dann nochmal wächst und dadurch eben für Stabilität sorgt. Dieser Reiz wird dann verarbeitet und hat ein gewisses Ergebnis und dann wartet man oder der Muskel wartet auf den nächsten Reiz und der muss zeitnah erfolgen. Wir sagen vielleicht ein, vielleicht zwei Tage später. Wenn der Reiz nicht erfolgt, verliert der Muskel das, was er gerade gelernt hat und geht zum ursprünglichen Zustand zurück. Das heißt, wenn der zweite Reiz zu spät kommt, bewegen wir uns ja, auf eine Nulllinie. Ne? Wir haben halt dem Muskel etwas beigebracht, der Muskel hat darauf reagiert, hat verarbeitet ja, und dann geht er wieder in den Ausgangszustand zurück. Wir bringen wieder den Reiz, der Muskel hat ihn wieder verarbeitet, hat wieder was gemacht, aber der zweite Reiz kommt zu spät und der Muskel geht wieder auf seinen Ausgangszustand. Ich sage immer, wenn man trainiert, dann sollte man mindestens dreimal die Woche trainieren. Besser sogar viermal die Woche. Man braucht dann eine gewisse Erholungszeit, das ist ja auch wichtig. Man darf nicht übertrainieren und die Muskulatur nicht überstrapazieren. Aber das Training muss regelmäßig sein und auch entsprechend adäquat. Weil wie gesagt, in erster Linie geht es darum, die tiefe, auch autochthone Muskulatur zu trainieren, die für die Wirbelsäulenstabilität sorgt. Wir brauchen kein Training für die großen Bewegungsmuskeln. Das ist etwas da, wo man halt für die Optik vielleicht was macht, um ein breites Kreuz zu bekommen oder ein Sixpack oder sonst was. Aber das sorgt nicht für die Stabilität der Wirbelsäule und letztendlich auch nicht für eine Reduktion von Schmerzen. Den sechsten Fehler, den man machen kann, ist eine zu frühe oder zu späte Diagnostik. Zu frühe Diagnostik bedeutet, ja, bei, sagen wir mal, leichten Rückenschmerzen, die vom Schmerzniveau so bis 3 sind, wo halt keine Warnzeichen da sind, aber irgendwie sagt sich der Patient oder der Arzt, meint, wir machen doch mal ein MRT. Ja, und wenn man schon mal ein MRT gemacht hat, dann ist es leider so, dass man meistens etwas findet. Das hängt natürlich auch ein bisschen vom Alter ab, aber wenn man doch schon, sagen wir mal, in den 40ern, 50ern oder vielleicht 60ern ist, oder vielleicht noch älter, dann sind Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule zu sehen. Das heißt, Die Bandscheiben sind ein bisschen abgeflacht, die haben an Flüssigkeit verloren, die sind ein bisschen dunkler geworden. Vielleicht haben wir schon Knochenanbauten, vielleicht haben wir auch eine Arthrose in den kleinen Wirbelgelenken, vielleicht auch schon eine Fehlstellung. Also es gibt viele Veränderungen an den Bildern. Die Frage ist natürlich immer, passen diese Veränderungen zu den Beschwerden des Patienten? Weil man kann einfach irgendetwas finden und dann halt daran eine Diagnose festmachen. Und so eine Diagnose ist halt wie ein Stempel. Das wird man irgendwie nicht mehr los. Ne? Dann heißt es, ja, der Patient hat ein Wirbelgleiten und dann kommen die Schmerzen von dem Wirbelgleiten und man guckt vielleicht nicht mehr so ganz in die Tiefe, um zu schauen, ob nicht vielleicht doch andere Schmerzquellen da sind. Und häufig, muss man leider so sagen, wird auch das Bild genommen, um daraus vielleicht sogar eine Operationsindikation abzuleiten. Weil die Wirbelsäule ist ein bisschen schief und das wäre doch nicht schlecht, wenn wir die wieder begradigen würden. Aber es geht ja nicht darum, irgendwelche Bilder zu begradigen oder zu verbessern, sondern es geht ja darum, Schmerzen zu reduzieren. Deshalb sollte man schon immer gucken, ob eine Indikation, das heißt eine Fragestellung hinter einer Diagnostik besteht. Dann das Zweite ist natürlich, zu spät ein MRT zu machen. Das heißt also, wenn wirklich klare Warnzeichen da sind, ausstrahlende Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, vielleicht auch ein Taubheitsgefühl, vielleicht sogar auch Lähmungserscheinungen oder es lag ein Unfall vor oder ähnliches. Ja. Also klare sogenannte Red Flags, dann sollte man auf alle Fälle eine entsprechende Diagnostik einleiten, ob das erstmal ein Röntgen ist oder ein MRT oder ein CT, hängt natürlich auch ein bisschen von der Fragestellung ab, was im Vorfeld passiert ist und was man letztendlich abklären will. Aber wenn eben die sogenannten Red Flags, die Warnzeichen aufleuchten, dann auf alle Fälle diagnostizieren. Es kann auch mal eine Diszitis sein, das heißt eine Entzündung im Bandscheibenfach, auch sowas gibt es, sagen wir mal, ohne große Warnzeichen, vielleicht hat man irgendwo anders einen Infekt, vielleicht an einem Zahn oder irgendetwas, da werden Keime verschleppt, die sich dann in der Bandscheibe festsetzen und dann eben entsprechend zu einer Entzündung im Bandscheibenfach führen können. Also es gibt viele spezifische Ursachen für Schmerzen, die auch schon einer, sagen wir mal, zeitnahen Diagnostik erfordern, damit man dann auch wirklich spät Komplikationen verhindert. Der siebte Fehler, den man machen kann, ist alle Schmerzen als Bandscheibe fehlinterpretieren. Das sehe ich leider auch sehr häufig in meiner Praxis, dass wenn Patienten zu mir kommen, die erzählen mir gar nicht als erstes ihre Beschwerden, sondern sagen gleich, ja, ich habe einen Bandscheibenvorfall oder ich habe einfach nur Bandscheibe und ja, was kann man da tun? Das Problem ist ja halt, und das haben wir gerade in der Fehler Nummer 6 besprochen, dass wenn Diagnostik zu früh gemacht wird und wenn überhaupt Diagnostik gemacht wird, dann findet man immer etwas, ja, weil einfach der Alterungsprozess nicht zu vermeiden ist und der Verschleiß an den Bandscheiben eben wirklich ein Teil des Alterungsprozesses ist und die Bandscheiben auch, sagen wir mal, relativ frühzeitig in diesen Alterungsprozess eingebunden werden, dann eben an Flüssigkeit verlieren, an Höhe verlieren, eben etwas dunkler sind im Bild und so etwas. Und ja, es ist dann schon ein gewisser Kurzschluss zu sagen, ja, dann sind das diese Bandscheiben, die eben für die Schmerzen verantwortlich sind. Vielleicht sogar eine kleine Bandscheibenvorwölbung wird auch ganz gerne genommen als Schmerzursache. Und wenn ein leichter Kontakt zum Nerven ist, dann heißt es auch gleich, ja, da ein Bandscheibenvorfall und der Nerv ist gedrückt und der gedrückte Nerv macht die Schmerzen. Das kann natürlich durchaus sein, aber das muss letztendlich dann in der klinischen Untersuchung geprüft und bewiesen werden. Wir brauchen den Zusammenhang zwischen Bild und eben der Symptomatik und den Ergebnissen von bestimmten klinischen Tests, weil die Bandscheibe ist nicht die alleinige Ursache für Rückenschmerzen. Da gibt es das Iliosakralgelenk, da gibt es die Facettengelenke, da gibt es die Muskulatur, da gibt es die Faszien. Also es gibt viele Strukturen, die in die Schmerzentstehung eingebunden sein können. Und dies kann dann nur in einer klinischen Untersuchung, vielleicht mit bestimmten Testinjektionen, das heißt Blockade von bestimmten Nerven, herausgefunden werden, wo wir eben dann wirklich auf der Suche nach der Schmerzquelle sind. Weil wenn wir wirklich die Schmerzquelle eindeutig identifiziert haben, dann können wir auch entsprechend behandeln. Und da geht es ja nicht darum, Bilder zu behandeln, sondern eben ein Symptom zu behandeln. Und das Symptom ist häufig Schmerz. Und wenn ich das Symptom Schmerz adäquat behandeln will, dann muss ich auch die Ursache für den Schmerz eindeutig benennen können. Dann Fehler Nummer 8, Schmerzmittel falsch eingesetzt. Das Problem ist ja halt, wenn ich eine Schmerzsymptomatik habe, dann spielen häufig viele Komponenten eine Rolle und meistens sind Schmerzen auch mit gewissen Entzündungsprozessen verbunden. Sei es Entzündung an Gelenken oder sei es Entzündung an Sehnenansätzen oder vielleicht auch an Nerven. Entzündungsprozesse spielen häufig eine Rolle, vor allem wenn auch eben Verschleiß eine Rolle spielt, weil Entzündung und Verschleiß hängen eben einfach eng zusammen. Und dann muss ich auch wirklich, wenn ich diesen Prozess, will ich mal sagen, durchbrechen will, auch adäquat therapieren. Und wenn ich zum Beispiel ein Medikament nehme, wie Ibuprofen, das sowohl antientzündlich als auch schmerzlindernd wirkt, dann muss ich das auch entsprechend einsetzen. Und das bedeutet, dass ich das erstmal regelmäßig nehme. Also nicht nur bei Bedarf, nach dem Motto, ich habe Schmerzen, schlucke eine Tablette und dann warte ich mal 2-3 Stunden, bis die Tablette wirkt und dann sind die Schmerzen wieder weg. Nein, ich will den Prozess der Schmerzentstehung therapieren. Und dazu ist es notwendig, eben die Schmerzmedikamente regelmäßig zu nehmen. Und wenn ich zum Beispiel so ein Medikament wie Ibuprofen habe, dann muss ich das 3-mal am Tag nehmen, vielleicht einen Zeitraum von 3 Wochen. So im Sinne einer Kur oder eben eines Zyklus. Und dann kann ich nach 3 Wochen beurteilen, ob eben die Medikation adäquat war, ob ich dadurch eben eine Schmerzlinderung erfahren habe. Und wenn nicht, dann muss ich mir überlegen, ob ich nicht doch Therapiewechsel macht und sich für irgendetwas anderes entscheidet, was dann vielleicht effektiver ist als das Ibuprofen. Fehler Nummer 9, Spritzen. Also Spritzen sind ja ein großes Thema und Spritzen sind auch wirklich effektiv. Die entscheidende Frage ist ja halt immer, an die richtige Stelle zu spritzen. Und ich habe auch häufig Patienten in meiner Praxis, die sind schon woanders vorbehandelt worden, die kommen dann zu mir und ich frage dann, ja, was ist denn alles schon so gemacht worden? Und die sagen mir dann, ja, ich habe auch schon Spritzen bekommen. Dann frage ich natürlich, wohin haben Sie denn die Spritzen bekommen? Und dann lautet die Antwort, in den Rücken. Ja, das war mir schon vorher klar, dass in den Rücken passiert ist, aber die Frage ist ja halt, wohin in den Rücken? Waren es die Facettengelenke, war es das ISG-Gelenk oder war es eine PAT an einem bestimmten Nerven? Und wenn es die Facetten waren, dann welche Facetten waren es? Und leider können die wenigsten Patienten wirklich diese Frage beantworten, weil sie haben die entsprechende Information von ihrem Arzt nicht bekommen. Und das ist wirklich ein großes Manko, weil wenn man eine Therapie fortführen will, will man natürlich wissen, was bereits gemacht worden ist. Also es ist wichtig, wenn Sie als Patient zum Arzt gehen und der Arzt sagt dann, wir machen mal eine Spritzenkur oder wir geben jetzt mal Spritzen, dass man dann selbst fragt, wohin geben Sie jetzt die Spritzen und was spritzen Sie? Und erfolgen die Spritzen dann auch wirklich unter einer Bildkontrolle, weil nur wenn ich mit einem Bild, das heißt mit einem Röntgen oder einem CT oder einem Ultraschall schaue, wo auch wirklich meine Nadel liegt und im Optimalfall auch ein bisschen Kontrastmittel spritze und auch sehe, wohin das Kontrastmittel fließt, dann kann ich ganz genau benennen, welche Struktur ich mit der Spritze behandelt habe. Weil das ist ja auch wichtig, wenn ich dann vielleicht eine Nachfolgetherapie machen will, wie zum Beispiel eine Denervation, dann will ich natürlich wissen, welche entsprechenden Nerven für die Schmerzentstehung verantwortlich sind, die ich dann auch denervieren kann. Also ganz, ganz wichtig, wenn Spritzen gegeben werden, dass man als Patient auch wirklich hinterfragt, was wird gespritzt, wohin wird es gespritzt und wie wird es gespritzt. Und das am besten sich irgendwie aufschreiben oder vom Arzt halt bitten, dass er es einem aufschreibt, dass man dann eben ganz genau nachvollziehen kann, was gemacht worden ist. Ja, und der 10. Punkt ist die zu späte Operation. Die Operation ist nicht die erste Wahl, das weiß man. Man operiert eher, wenn eben die konservativen Maßnahmen versagt haben. Das heißt, man gibt dem Körper Zeit, das Problem selbst zu lösen. Weil die konservativen Maßnahmen sind häufig darauf ausgerichtet, den Schmerz zu nehmen und den Selbstheilungsprozess aufrechtzuerhalten und dann zu hoffen, dass eben der Körper durch sein Immunsystem, durch seine Reparationssysteme Probleme lösen kann. Man kann das manchmal unterstützen durch zusätzliche Maßnahmen, zum Beispiel Ozontherapie. Dazu haben wir einen eigenen Podcast gemacht oder Eigenbluttherapie oder eben halt medikamentöse Therapie. Also verschiedene Dinge, die halt den Heilungsprozess vielleicht etwas beschleunigen sollen, als wenn er nur spontan ohne Zuhilfenahme des Arztes erfolgt. Aber man muss halt sehen, wie das Ganze sich im zeitlichen Verlauf entwickelt und ob die konservative Therapie dann auch wirklich zu dem Erfolg führt. Das heißt, der Körper schafft es, das Problem zu beseitigen und wir haben ihm da eine gewisse Hilfestellung geleistet. Aber man muss natürlich immer an Einstein denken, der gesagt hat, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Also ich liebe dieses Einstein-Zitat sehr, weil es sagt einfach das, worauf es ankommt. Es macht ja keinen Sinn, eine fünfte oder sechste PAT zu machen, wenn bereits die erste nicht geholfen hat. Eine PAT enthält immer ein Lokalanästhetikum. Und ein Lokalanästhetikum wirkt auch immer. Es ist ja wie beim Zahnarzt. Wenn er eben eine Betäubung macht, dann hat man eben eine etwas taube Backe. Und so ist das eben bei der PAT auch. Wenn das Medikament wirkt, dann muss nicht unbedingt ein Taubheitsgefühl eintreten, weil die Lokalanästhetika, die man da verwendet, haben häufig diese Nebenwirkung nicht. Aber er sollte zumindest eine Schmerzlinderung für ein paar Stunden erfolgen. Die verlängerte Schmerzlinderung erfolgt meistens durch das Cortison, was dann zu einer Abschwellung des Nerven führen soll und eben auch zu einer Eindämmung der Entzündungsreaktion. Aber der Soforteffekt erfolgt durch das Lokalanästhetikum. Und wenn man nicht mal diesen Soforteffekt hatte durch das Lokalanästhetikum, dann ist es eben halt zweifelhaft, dass die nächste Spritze auch helfen wird. Es ist natürlich immer wichtig zu wissen, dass die Spritze auch korrekt an den Nerven gesetzt worden ist. Weil es ist ja klar, wenn ich vielleicht die Kanüle zu weit vom Nerven habe und nicht optimal platziert habe, dann kann das Medikament auch nicht an die entsprechende Stelle kommen. Deshalb ist es auch wichtig, eben immer Kontrastmittel zu geben, weil mit dem Kontrastmittel kann ich sehen, wohin das Kontrastmittel fließt. Und wenn ich sehe, wohin das Kontrastmittel fließt, dann weiß ich auch, wohin mein Medikament fließen wird. Und dann sehe ich, ob es eben den Nerven umspült oder nicht. Und wenn es den Nerven umspült und dies dann trotzdem zu keinem positiven Ergebnis geführt hat, dann muss man sich eben hinterfragen, ob eben eine Fortführung dieser konservativen Therapie wirklich sinnvoll ist. Weil manchmal ist eben der Druck auf den Nerven zu stark oder die Entzündungsreaktion um den Nerven zu stark, dass eben die Medikamentenwirkung nicht mehr ausreicht. Und dann kann man durchaus den nächsten Schritt bezüglich einer Operation gehen. Vor allem, wenn die Operation sehr, sehr minimalinvasiv erfolgen kann. Und das ist eben der Fall bei einem Bandscheibenvorfall. Da kann man endoskopisch operieren und mit der Endoskopie haben wir wirklich die minimalinvasivste Möglichkeit, einen Bandscheibenvorfall zu entfernen, ohne einen Webeschaden zusätzlich anzurichten, ohne eben irgendwelche anderen Strukturen zu schädigen. Nein, wir gehen direkt auf die Bandscheibe, schlitzen ein wenig das gelbe Band, entfernen den Vorfall und können das Problem sofort beseitigen. Ich sage auch immer, wenn sich ein Splitter in den Finger gerammt haben, dann können Sie natürlich den Finger hochhalten und warten, bis die Natur diesen Splitter wieder herausbefördert. Aber Sie können natürlich auch die andere Hand nehmen und einfach den Splitter rausziehen und das Problem ist erledigt. Also, wie gesagt, konservative Therapie ist okay. Man kann ja schauen, ob die Selbstheilungskräfte des Körpers das Problem lösen. Aber man sollte sich ein entsprechendes Zeitfenster setzen, sagen wir mal 6 Wochen oder 8 Wochen. Und dann schauen, ob eben das gewünschte Ergebnis auch wirklich erreicht worden ist. Und wenn das gewünschte Ergebnis nicht erreicht worden ist, dann sollte man schon über entsprechende operative Maßnahmen, die wie gesagt heutzutage auch wirklich sehr minimalinvasiv sind, nachdenken. Weil das Problem ist auch, wenn man zu lange wartet, wird der Nerv zusätzlich geschädigt. Und mit einer Operation kann ich den Nerv nicht reparieren. Ich kann ihm nur die Ursache für die Schädigung beseitigen, wie eben einen Bandscheibenvorfall. Aber wenn der Nerv schon geschädigt ist, dann ist es manchmal so, dass wenn man die Ursache beseitigt, nicht automatisch auch der Schaden beseitigt ist. Und dann ist die Enttäuschung groß. Da heißt es, ja, jetzt bin ich operiert worden, aber ich habe immer noch die Schmerzen. Aber das resultiert daraus, weil ein gewisser Schaden im Nerven entstanden ist, der durch die Operation mit Entfernung des Vorfalls eben nicht beseitigt worden ist. Also wirklich immer schauen, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ist die Therapie effektiv? Führt die Therapie zu einer Linderung meiner Beschwerden? Oder bewege ich mich einfach nur auf einer gewissen Nulllinie, habe ein Steady State und ich habe keinen Progress? Und dann gilt die Einsteinsche Aussage, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ja, und dann habe ich noch zum Abschluss einen Bonuspunkt, ja, den 11. Fehler, den man machen kann. Und das ist, sich keine Zweitmeinung zu holen, beziehungsweise nicht nach Alternativen zu fragen. Also, wenn man eben ein Problem hat und man wird entsprechend behandelt, und das Ganze führt nicht zum Erfolg oder es wird jemand ein Therapieangebot gemacht, was man nicht so richtig akzeptieren kann. Vielleicht eine große Versteifungsoperation, wo man sich vielleicht fragt, naja, muss das denn wirklich sein? Kann man das nicht irgendwie anders lösen? Dann ist es wichtig, sich eine Zweitmeinung zu holen. Bezüglich der Zweitmeinung habe ich ja auch schon einen Podcast gemacht. Ich halte sehr viel davon. Ich ermutige auch meine Patientin, eine Zweitmeinung sich einzuholen, weil das schafft für beide Sicherheit. Einerseits für mich eine gewisse Bestätigung durch Kollegen, dass ich auf dem richtigen Weg bin und für den Patienten natürlich auch eine zusätzliche Sicherheit, dass er eben die richtige Entscheidung getroffen hat, beziehungsweise dass die Empfehlung seines Arztes richtig war und dass er sich dann eben auf dem richtigen Weg befindet, um eben seine Beschwerden loszuwerden. Weil es ist ja immer wichtig, das haben wir jetzt hier mehrfach angeführt, die Schmerzquelle entsprechend zu analysieren und dann eben auch die richtige Therapie auf diese Schmerzquelle anzusetzen, damit eben das Ziel erreicht wird, Schmerzen beseitigen, dann eben wieder die Lebensqualität herstellen. Wir sagen dann back to job, back to activity, back to sports und dass man wieder alle Dinge tun kann, die einem Spaß machen und nicht ständig durch irgendwelche Schmerzen ausgebremst wird. Ja, das waren also diese 10 plus 1 Fehler, die man machen kann, wenn man eben Rückenschmerzen hat. Ich hoffe, es hat interessiert. Ich hoffe, Sie haben etwas für sich genommen und wir werden beim nächsten Mal über die Axomera sprechen. Da mache ich ein Interview mit dem Professor Molsberger, das ist der Erfinder dieser Axomera. Das klingt schon sehr, sagen wir mal, nebulös. Es ist ja wirklich eine neue Therapiemethode, ist abgeleitet von diesem mexikanischen Schwanzlorch Axolotl. Kann man schon mal im Internet checken, wenn es einen interessiert. Und wir werden also, wie gesagt, über diese bioelektrische Stimulationstherapie sprechen, wo man sie einsetzen kann, wie effektiv sie ist und ist sie denn wirklich eine Alternative zu den Standardmethoden. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 964 80. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Baczkowski.